Ist es on?
Ja. Okay, guten Morgen. Ich bete und dann starten wir. Herr Jesus, danke für diesen neuen Tag und wir danken dir für ein offenes Herz. Du wirkst durch deinen Heiligen Geist und wir danken dir für dein Wirken an uns, Herr, das unser Leben verändert und mehr in dein Bild verändert, wie es dem Vater gefällt. Und Herr Jesus, über allem, was in dieser Welt ist, wir bitten dich, dass du unsere Gedanken wirklich zu dir ziehst, auf dich ziehst und uns einfach sehen lässt, Herr. Deine Wege, dass du uns erkennen lässt, wie gut es ist, auch oft in diesen Schwierigkeiten zu stehen und letztendlich von dir getragen zu sein und von dir geführt in deiner Weisheit. Amen. Okay, wir haben gestern, da endeten wir, was es bedeutet mit Anfechtung, Erprobung, Verfeinerung. In dem gehen wir weiter. Das ist natürlich eine Sache, wisst ihr, da sprechen wir heute kaum noch gerne drüber. Und das ist klar, wir leben in einer Welt, die wir wollen das Gute haben. Und wir wollen nicht das, was uns Tränen bereitet. Und dafür tun wir auch so ziemlich alles. Deswegen spricht man heute auch manchmal davon, dass eher die Wirksamkeit ist wichtiger als die Wahrheit geworden in unserer Gesellschaft. Was wirkt, ist gut. Und da sprechen wir dann nicht drüber, was das alles bedeutet, was das alles beinhaltet. Hauptsache es hilft. Ich habe letzte Woche auch gesprochen, einen Abend sollte ich so über alles Mögliche, so der Glaube aus den Sternen und so, halt so Aberglaube und sprechen. Und da habe ich auch nur ganz kurz das anthroposophische Denken angesprochen. Dann zucken manche auf. Weil das kann ja nicht sein, dass da gegen Veleda ist und gegen all diese Dinge und gegen das Fenstertuch nicht. Ne? Aber wenn du dich damit auseinandersetzt, mit Anthroposophie, wenn der Rudolf Steiner sagt, klipp und klar, wo er seine Lehren hier hat. Klipp und klar. Ist klipp und klar. Waldorfschulen, ist klipp und klar. Er macht dir überhaupt kein Hehl daraus. Das finde ich immer interessant, dass, ich sag's mal so richtig plakativ, der Teufel macht keinen Hehl aus seinen Lehren. Überhaupt nicht. Das sagt dir ganz deutlich, wo das her ist, was das bedeutet, wohin das führen soll, ganz deutlich. Und ich merke dann bei uns dann plötzlich, wenn man darüber spricht, wumm, eine Mauer. Ist ja klar, weil das hilft. Hinterher hat jemand auch mit mir gesprochen, aber die Bachblüten, die helfen mir, ist es jetzt verkehrt oder nicht? Natürlich hilft es. Das ist doch nicht das Thema. Also ich habe da keinen Zweifel, dass es hilft. Wisst ihr? Die Frage ist, ob es richtig ist. Und warum muss ich das haben? Ja, aber das ist doch gut. Gott will doch, dass meine schlechten Gedanken weggehen und dass das weggeht und dass man die Angina weggeht und dies. Wisst ihr, im Augenblick bist du natürlich geneigt und sagst, ja, natürlich will er das, ne? Aber will er das wirklich? Er will uns gleichgestalten, dem Bild seines Sohnes Jesus Christus. Das will er. Das will er. Und ich finde es schon traurig, ehrlich gesagt, wenn man in christlichen Einrichtungen dann irgendwelche buddhistischen Dinge machen muss. Also wenn uns dann nichts mehr anders einfällt, war buddhistische Mandalas zeichnen und ein bisschen dies und ein bisschen jenes oder hinduistische. Also wenn uns dann nichts mehr anders einfällt, über Klangschalen aufstellen, über Räucherkerzchen und ein Kerzchen, dass man was zum Meditieren hat. Wenn uns nichts mehr anders einfällt, ihr Lieben, dann können wir echt einpacken. Und wir sehen daran den Mangel in unserer Welt, den Mangel, den wir haben im Vertrauen ans Wort Gottes. Einfach ans Wort Gottes. Ist so. Ich habe selbst mal in einer Einrichtung gearbeitet für geistig und körperlich behinderte Menschen. Wisst ihr, und dann kommen wir von, was weiß ich, von der Diakonie und sonst wo, da kann man alle möglichen, ja, das darf man nicht mehr sagen, das muss man jetzt anders sagen, man darf die Menschen nicht diffamieren und da kann man alles Mögliche sagen. Aber ich habe das erlebt, wie interessant es war, dass Menschen, die schwer behindert waren, auf christliche Hymnen reagiert haben. Ich habe das erlebt, wie jemand, der überhaupt nicht sprechen konnte, aber wir gingen spazieren und in seine Hand ein Paul-Gerhardt-Lied gesummt hat. Und ich habe das auch erlebt, wie das ist, wenn einer aus einem Kreis kommt, auch aus einer Gruppe, wo das überhaupt keine Rolle spielt. Und da habe ich mir damals schon, das war direkt nach meiner Bibelschulzeit, das war gewaltig, das war für mich nochmal Bestätigung, wie wunderbar das Wort Gottes wirkt, wie das durchdringt. Selbst ins Leben von Menschen, von denen man denkt, pädagogisch, soziologisch, psychologisch, da dringt nichts durch. Stimmt gar nicht. Weil das Wort Gottes Kraft hat. Und deswegen muss es weg, das Wort Gottes. Und wir müssen es dann mit irgendwas ersetzen. Und das ist echt ein Problem heute geworden. Und das habe ich gemerkt, auch letzte Woche wieder. Wir müssen alles irgendwie zusammenbringen. Ob es jetzt Buddhismus ist, Hinduismus, wir müssen all diese guten Dinge, die tun uns doch so gut und ist doch gut für unsere Seele. Das Wort Gottes ist gut für deine Seele. Du tust dir nichts Gutes als Jesus Mensch, wenn du irgend zu anderen Mitteln greifst. Du tust dir nichts Gutes. Das mag im ersten Augenblick natürlich helfen. Klar, der Teufel muss ja helfen. Der hat nur das bisschen jetzt hier, wisst ihr? Aber wenn ich sage, ich bin ja ausgerichtet auf diese ewige Welt Gottes, ich muss hier nicht alles haben. Das ist wirklich das Grundverständnis. Das ist auch das Grundverständnis der verfolgten Gemeinde. Ich muss hier nicht alles haben. Muss ich nicht. Aber wir leben dann so und wir entwickeln natürlich dann, der Wunsch ist der Vater des Gedankens und wir entwickeln eine Theologie, die uns das vorspielt, du kannst hier alles haben. Und das ist die große Not, in der wir leben. Und Jesus sagt, ihr Lieben, an den Früchten werdet ihr sie erkennen, an den Früchten. Und manchmal dauert es eben ein bisschen, bis die Früchte wachsen. Aber jetzt gucken wir uns mal die Frucht an in unserer Welt, in der wir leben. Vielleicht in unserem eigenen Leben, manchmal diese Disorientierung. Ich muss mal wieder zum Bodenseehof, um mal wieder aufzutanken. Das ist schön natürlich, ne? Aber wisst ihr, das ist ja ein schade Bild, wenn ich nur hierher kommen kann zum Auftanken und nirgendwo anders. Was für ein Bild. Was machen die Christen in islamischen Staaten, in hinduistischen Staaten, buddhistischen Staaten, die extrem verfolgt werden? Wo gehen die hin? Die gehen zu Jesus. Die gehen einfach in sein Wort, in ihrem stillen Kämmerlein. Und das ist meine Motivation, die einzige Motivation. Das Schönste wäre, wenn es das gar nicht gibt, ne, wenn Menschen sagen, ich muss dahin, um aufzutanken. Ich nehme Urlaub und freue mich dran, gell, fahr zum Bodensee, bombig. Aber das ist der Gedanke dahinter und das merke ich. Und das schwankt dann, wisst ihr, da drin mit Erprobung, Verfeinerung. Also durch das, dass wir gar nicht mehr, ich nenne es mal so, ins Trainingslager gehen, merken wir das gar nicht mehr. Versteht ihr? Wir greifen zu allen möglichen Mitteln dann, aber ins Trainingslager, dass unser Kind, ich nehme das Bild von der Waldorfschule, statt dieser Eurythmik, und das ist eine Religion. Das ist eine Religion. Lehrer, die dort arbeiten, die müssen sich diese Sache klar unterstellen. Die verbalisieren das nicht, aber durch ihr ganzes Leben kommt es rüber. Und wir sagen, das tut so gut. Es gibt nichts Besseres, als wenn die Eltern zu Hause sitzen und ihren Kindern einfach einen Psalm vorlesen. Nichts Besseres. Und natürlich das Leben, was im Wort Gottes steht. Weil deswegen senden auch manche bekennende Christen ihre Kinder auf so eine Schule, weil sie sagen, naja, das tut gut und wir haben sowieso keine Zeit. Warum denn nicht? Weil ich mich unter Umständen Götzengeld verschrieben habe, weil das muss ich ja, weil ich muss das ja auch bezahlen, das ist eine Privatschule. Aber es tut so gut. Also wir leben in einer Welt, in der die Wirksamkeit die Wahrheit ersetzt. Das ist auch in der Frage mit der Ehe, das, was ich die Woche angeschnitten habe. Es tut, aber das kann doch nicht Gottes Wille sein, dass wir da 15 Jahre lang kämpfen. Das kann sogar Gottes Wille sein, dass er so lange kämpft, bis er die Augen zumacht. Aber das ist doch unmöglich. Wir haben doch nichts von diesem Leben. Im Verhältnis zu dem, ja, wenn ich mich vergleiche mit dem, was ich in diesem Leben alles haben könnte, stimmt. Stimmt. Aber wenn ich auf Gottes Prozess gucke, dann muss ich sagen, ist interessant, der Herr formt uns. Er zieht uns zu sich, verändert uns. Und ich bin ein Mensch, der einfach bekennen muss, heute, ohne Jesus würde ich diesen Tag und diese Ehe gar nicht schaffen. Das ist eine wunderbare Veränderung. Wir denken immer, naja, aber dann muss es doch super laufen, ne? Es ist nicht der Gedanke. Es ist nicht der Gedanke. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ohne Jesus würde ich diese Drogensucht und das würde ich nie schaffen. Nie. Ihr werdet meine Zeugen sein. Also das muss man da drin festhalten, ihr Lieben. Ihr werdet meine Zeugen sein. Von dem spricht Jesus. Also diese Gedanke, hier, das wir hatten und gestern aufhören dann mit den Lukas 18,8 eben, dass dann diese Anfechtungen kommen und dann plötzlich wird es deutlich in diesen Anfechtungen, wo ich hänge, ja, wenn es gar nicht mehr läuft. Auch mit den Kindern, wenn es gar nicht mehr läuft, ich nehme jetzt mal so dieses Wort, wo stecke ich die dann hin? Und dann ist plötzlich alles recht. Hauptsache ist, die werden ruhig. Aber wir als Eltern, warum bieten wir ihnen das nicht an dann? Diesen Ruhepol. Werden selbst von der Ruhe Jesu, von seinem Frieden mehr und mehr beseelt und bieten dann unseren Kindern diesen Frieden an. Also das ist ganz, ganz wichtig, da drin zu stehen. Und ich finde es schon gut, wenn wir diese Dinge mal wieder anschneiden. Weil da redet man immer drüber. Es gab mal so eine Zeit, die 80er Jahre, das war so, da hat es geraucht, ne, da hatten wir über alles Mögliche. Und heute, dass wir völlig überspült sind von den Dingen, durch all die Möglichkeiten, die wir haben, spricht keiner mehr drüber. Es ist fast, wir wollen unsere Ruhe haben und hör mal auf mit dem Zeug und ständig da Gedanken zu machen über irgendwas. Ich habe schon genug zu denken. Und ich glaube, es ist ein Versuch vom Teufel, der ist clever, uns diese Krisen vor ihm zu enthalten, wisst ihr? So kleine Shortcuts zu machen, so kleine Abkürzungen, dass wir nicht den langen Weg gehen müssen. Nicht den langen Weg, der uns wirklich mehr und mehr formt, das Bild von Jesus Christus. Das heißt, dass wir Menschen sind, die sagen, ich habe nichts anderes außer Jesus. Und ich habe das gelernt über die Jahre, dass sein Wort wahr ist, dass sein Wort treu ist, dass er treu ist und er hält mich. ohne irgendeine Übung zu machen, ohne irgendein Geld zu bezahlen. Er hält mich. Und das ist alles, was ich habe. Ich habe ein Zeugnis von dem, dass Jesus der treue Hirte ist. Und dafür sind diese Anfechtungen, diese Krisen da, dass der Name des allmächtigen Gottes verherrlicht wird in unserem Leben. Also die haben Anfechtungen ein gestaltendes und produktives Element. Ja, und wenn man eine Produktion, wenn man die zu schnell macht, oder wenn man, das sehen wir ja heute, wenn du im Winter Tomaten isst, die aus Holland kommen, die sind zwar rot und da ist irgendwie auch eine Flüssigkeit drin, aber schmecken tun sie tote Hose. Absolut tote Hose. Und ich würde jetzt mal sagen, dass ich echt Geschmack habe. Es ist so. Und es ist keine Übertreibung. Ich kann am Kochtopf stehen und ich weiß genau, ob das Essen fertig ist und schmeckt oder nicht beim Riechen. Ich muss es nicht schmecken. Das ist ein Geschenk, das mir Gott gemacht hat. Und ich habe Koch gelernt. Und es war ein Geschenk, das mir Gott einfach gemacht hat. Und es ist jetzt keine Übertreibung. Deswegen ist es für mich oft auch ein Problem, wenn ich im Flugzeug sitze und ständig die Stewardessen hin und her laufen, weil ich ständig rieche. Das merkt meine Frau, wenn sie neben mir sitzt. Ne? Ich könnte 50 Düfte kaufen auf so einem Airport. Und das ist ein Geschenk, so eine feine Nase zu haben, kann auch ein Problem werden. Ne? Aber wisst ihr, dann hast du so ein Ding und das sieht so aus, das hat auch die Konsistenz von einer Tomate, aber es schmeckt tote Hose, da kann ich auch Leitungswasser trinken. Das schmeckt noch besser am Bodensee im Winter. Und da wehre ich mich dagegen, diese Tomaten zu kaufen. Ne? Unser Robert, der meint immer, man muss ein bisschen Farbe drauf im Winter. Ne? Der kauft sie trotzdem. Und dann entschuldigt es sich hinterher bei mir. Ne? Aber es spielt keine Rolle, aber ihr versteht es. Aber wir wollen das haben. Okay, wenn ihr es haben wollt, dann müssen wir das künstlich zeugen. Das geht nicht anders. Das kann dir jeder sagen. Also dann, machen wir das. Aber Hauptsache, es sieht so aus wie. Du musst nur die Nebenfolgen, die stehen ja nicht drauf auf der Tomate. All die Dinge, auch im Eisbergsalat, steht nicht drauf. Dass du da Nitrat reinhaust bis zum geht nicht mehr. Weil er künstlich gezogen wurde. Sonst würde er nicht so wachsen, sonst könnte man ihn nicht kaufen. Aber der Eisbergsalat wird gekauft, weil es einfach ist, der hält sich länger. Machen wir kleine Warenkunde jetzt. Ne? Einfach zu verarbeiten, den muss man nicht so lange putzen, das Zeug, sind keine Läuse dran, solange man ihn nicht vom freien Feld kauft, was normal wäre. Und dann müssen wir es eben haben. Und wäre interessant zu erfahren, machen sich ja manche jetzt auch schon Gedanken drüber aus, so Biologen und, ne, und Lebensmittelchemiker. Was hat es alles für Nebenwirkungen, all diese Dinge, die künstlichen Zusatzstoffe, die da drin sind? Warum gibt es bei uns so viel Demenz? Alzheimer, Parkinson, so viel Allergien, so viel, so viel. Ist es wirklich nur wegen CO2-Ausstoß? Oder ist es, weil wir können das Leitungswasser, das trinken wir nicht, wir trinken es aus der Plastikflasche kommen sind die Weichmacher drin, ne? Und da kann noch draufstehen, PBA-free, das ist wurscht, spielt auch keine Rolle, ob das PBA-free ist, die Weichmacher sind trotzdem drin. Aber es muss schnell gehen, billig sein. Und wisst ihr, das ist für mich oft ein Bild für unser geistliches Leben. Der geistliche Supermarkt. Und da renne ich durch. Und das könnte noch mit reinpassen und das auch noch, bumm. Aber das Wachstum für eine gute Tomate, das dauert eben ein bisschen. Dauert halt. Muss ja dran sein, muss ich jeden Morgen rausgehen, wenn es so heiß ist, gießen. Aber das will ich nicht. Dann gehe ich lieber ins Kaufland. Und kaufe sie halt. Die Kirschen, ich weiß auch nicht, ne? Die müsste man selbst pflücken. Ich gehe lieber ins Kaufland, kaufe sie dort. Die Vögel sollen auch was zum Essen haben. Ich weiß, in der Küche, in der ich gelernt habe, französische Küche, die Leute wollten zu aller Zeit alles haben. Die haben es halt auch bezahlt. Und dann haben sie zu aller Zeit alles bekommen. Du bekommst es immer irgendwo her. Ob es gemäß ist, ist es saisonal, ob es gesund ist, spielt keine Rolle. Hauptsache, ich hab's. Und das ist so ein bisschen für mich das Bild. Hilft mir oft so. Meine Küchenhistorie im geistlichen Leben. Hilft mir oft. Ich habe Menschen getroffen, wisst ihr, in der säkularen Welt, die haben extrem viel Geld bezahlt für ein Essen. Extrem viel Geld für eine Flasche Wein. Aus der Flasche Wein haben sie ein Glas getrunken, höchstens. Und das Essen haben sie einmal angerührt und haben es zurückgehen lassen. Nicht, weil es nicht geschmeckt hat. Die waren übersättigt. Übersättigt. Ich habe gar keinen Hunger. Und dann gehe ich in ein Restaurant, wenn ich es mir leisten kann, da hole ich mir dann noch die Sahnestückchen. Und für die Menschen habe ich gekocht. Für die Reichen und die Schönen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht, wisst ihr, vom Geist dieser Welt, im geistlichen Bereich, in die reichen und schöne Welt reinziehen lassen. Das muss auf der Zunge zu gehen, so eine Gänseleberpastete. Muss auf der Zunge zu gehen. Das ist es. Am besten keine Arbeit. Dafür habe ich bezahlt. Ob das jetzt gesund ist, dass ich das den ganzen Tag reinhau, eine andere Frage. Das ist das geistliche Leben da drin. Und die Anfechtungen, die haben ein gestaltendes Element. Da kommt was, da werden wir erzogen, es ist produktiv, da geschieht was. Und wenn wir darüber sprechen, ich glaube auch, dass manche Menschen wirklich zu diesen kurzen Dingen greifen, weil wir kaum mehr wirklich Gemeinde Jesu haben. Haben wir nicht. Die allerwenigsten Plätze. Die allerwenigsten Plätze. Wir treffen uns einmal in der Woche und haben schon sowieso keine Zeit. Und dann gehen wir halt hin zum Gottesdienst. Und wir halten Gottesdienst miteinander. Und wir machen Lobpreis miteinander. Und dann gehen wir wieder. Aber diese Lebensgemeinschaft, wie ich es wirklich aus der Bibel verstehe, deswegen empfehle ich dieses Buch so sehr, Gemeinsames Leben, diese Lebensgemeinschaft, die bräuchten wir heute wieder. Die bräuchten unsere Kinder. Das tut extrem gut, wenn du abends einfach an den Tisch sitzt und es sind ein paar andere Leute da und du isst miteinander Abend. Singst vielleicht ein Lied, liest einen Psalm miteinander, betest noch miteinander und gehst wieder auseinander. Es hat Kraft. Es hat Kraft. Ich glaube, deswegen war die Urgemeinde auch so kräftig. Deswegen sind Gemeinden in der Verfolgung auch so kräftig, weil die genau das tun. Genau das tun. Viele davon. Fast täglich treffen die sich. Brechen das Brot miteinander. Wir sagen, nee, das machen wir nur einmal im Monat, weil das ist Profanisierung. Da gewöhnt man sich dann zu sehr dran. Also an die Sache, dass ich sage, jeden Tag Gemeinschaft, ganz bewusst mich drauf konzentrieren, Gemeinschaft mit dem Herrn, das ist eine Bombensache. Natürlich, der eine gewöhnt sich halt gerade mal dran, aber dann kommt der Tag wieder, an dem er sagt, boah, ich brauche das jetzt. Ich habe mit einem Fußballprofi gesprochen, in Deutschland, der spielt nicht mehr, ist jetzt Trainer und der sagte mir, der hat einen Verein trainiert und er sagte mir, Heinz, in der Stadt, in der ich war, der ist Christ, ich konnte nirgendwo hin. Die freien Gemeinden, die haben auch nur am Sonntagmorgen, und Mittwochabend da ihren Hauskreis. Die evangelische Kirche hat auch nur am Sonntagmorgen offen. Und ansonsten ist niemand da. Wenn ich mal in die Kirche wollte, war sie abgeschlossen. Will ich ins freie evangelische Kirchenhaus, ist auch abgeschlossen. Mir blieb nichts anderes übrig, sagte er, als in der Stadt, in der er trainiert hat, in die katholische Kirche zu gehen. Die war immer offen. Und da ging er hin und sagte, und dreimal in der Woche habe ich einfach an der Eucharistie mit teilgenommen. Kann man dazu stehen, wie man möchte. Aber er sagt mir, ich werde nie Katholik, Heinz, werde ich nicht. Aber ich kann da eines sagen, das hat so gut getan, einfach diese Gemeinschaft zu haben. Nicht Christus wieder in sich aufzunehmen und so, wenn jetzt jemand so denkt. Ne? Um das geht es gar nicht bei ihm. Einfach nur Gemeinschaft zu haben. Und er sagt, was die anderen auch immer geglaubt haben, aber mir hat es so gut getan in dieser stressigen Welt. Und es sind einige römisch-katholische Kirchen, das sind einige junge Menschen wieder, die gehen da rein, unter der Woche, um die Eucharistie zu halten. Das führt sie einfach zusammen. Und es tut mir echt leid, wenn ich dann das sehe, meine Tochter, die lebt in Reutlingen, und wenn die irgendwo hin wollte, die hat halt dann, wisst ihr, da ist er zerrissen, am Wochenende wollte ich gerne mal auch mal nach Hause gehen, aber jetzt habe ich am Freitagabend, ist dann, ich habe eigentlich nur Freitagabend Kontakt zu Leuten. Und wenn sie jetzt irgendwo anders hinfahren müsste, dann muss sie Geld anwenden, oder die Eltern sollen ihr doch ein Auto kaufen, Papa ist doch Direktor am Bodenseehof, kann er doch machen. Und ich glaube wirklich, deswegen gehen auch viele unserer Kids in den evangelikalen Gemeinden, und ich glaube viele, nicht bloß wenige, viele, oft ganz komische Wege, weil sie so wenig Gemeinschaft haben. Die brauchen das. Die brauchen Discipleship, Jüngerschaft, Jüngerschaft. Nicht einen Kurs Jüngerschaft. Komm mal her, setz dich hin, wir schlagen ein Buch auf, lesen es durch, lest es bis nächste Woche wieder durch. Das steht mir bis hierher. Da sind wir so super da drin. Solange ich das für 1,5 Stunden im Griff habe, machen wir das. Aber dann schaue ich schon auf die Uhr. Es ist schon langsam vorbei. Die Sonne ist schon untergegangen draußen. Gummibärchen sind auch schon leer. Jetzt wird es Zeit. Wenn wir darüber sprechen, wisst ihr, ja, deswegen sagen manche Leute, ich halte es nicht mehr aus. Deswegen greife ich, und ich glaube das auch, das ist nicht eine billige Ausrede, deswegen greife ich auch wieder zur Flasche. Ich bin allein. Bin einfach allein. Ich kann es noch nicht mal sagen, ich will auch niemandem einen Vorwurf machen. Das sagen ja oft so Menschen. Ich will ja niemandem einen Vorwurf machen. Die Ehe wäre gerettet geworden, wenn die jeden Abend eine Chance gehabt hätten. Ja, wie sollen wir das machen? Es ist schade, wisst ihr. Und wenn wir über sowas sprechen, eben so Tomatenpflänzchen, die brauchen halt ein bisschen Betüdelei. Damit da was wächst, und dann kommt es. Und der Jakobus sagt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Aber wenn ich ganz allein bin, ist es schwierig. Wirklich. Vielleicht am Anfang sage ich noch Halleluja. Aber irgendwann vergeht mir das. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es an euch an nichts mangelt. Mir gefällt auch dieses Wort so vollständig. Also da geschieht was in unserem Leben. Dass da was raus, was Gutes wächst, wisst ihr, das wird vervollständigt. Auch das ist ein Reifungsprozess eigentlich. Anfechtung, Krisen. Reifungsprozess. Und vollständig insofern, indem du mehr und mehr in das Bild von Jesus verändert wirst, weil du dich auf ihn wirfst. Und wir Menschen haben, die uns helfen, dass wir uns auf ihn werfen. Das Gemeinde Jesu. Familie Gottes. Und ansonsten bist du wieder allein. Das, manche Menschen kommen wirklich hierher und sagen, es ist der einzige Platz, in dem ich Gemeinschaft habe. Ist schon so. Und nicht, weil sie keine Gemeinschaft haben wollten bei sich. Nee, das sind weit und breit. Alle anderen sind so geschäftig. Wir haben unsere Bibelstunde, da kannst du kommen. Aber wisst ihr, das war mal, ich weiß, als ich in Geroldsgrün zum Glauben gekommen bin, mit 24 Jahren, das war so Ende der 80er Jahre, da waren zum Teil noch diese dörflichen Einheiten, die waren noch intakt. Also da gab es noch die Volksschule in Geroldsgrün. Da war alles noch in einem kleinen Radius. Und da hat man automatisch schon mehr Kontakt gehabt. Aber heute, wisst ihr, indem die Wege so weit geworden sind, die Leute ständig hin und her fahren und du hast nicht immer die Zeit und die Nerven, am Mittwochabend noch in die Bibelstunde zu kommen, auch nur vorbereitet zu sein. Du wärst froh, wenn wir uns einfach nur treffen könnten. Irgendjemand hat aus Liebe einen Grill angeschmissen, du haust ein paar Schaschlik drauf und wir preisen den Herrn Jesus miteinander, singen noch ein Lied miteinander, beten noch füreinander und gehen wieder auseinander. Und es war gut gewesen. Und es tut so gut, die Gemeinschaft der Heiligen. Und einfach das Wort Gottes untereinander zu haben, man muss es ja nicht immer groß auslegen, sondern einfach lesen und sich vorlesen. Manche sind müde geworden, die haben morgens bringen sie die Augen nicht mehr auf, weil das Leben wirklich so ist, wie es ist. Und dann ist einer da, der kann noch lesen, weil er die Augen noch aufbringt und der liest eben vor. Toll. Toll. Und ich glaube, das braucht es auch in diesen Maßstab, was wir da reden. Wichtig ist auch bei der Versuchung, dass der Herr es zu seiner Ehre hinausführt. Und das, was zu seiner Ehre ist, ist zu unserem Besten. Das steht in Römer 8, 28. Also wenn wir oft das lesen, ja, nehmt dieses Wort, vollständig seid. Da geschieht was in eurem Leben. Ihr reift heran. Und das ist der Gedanke, wenn der Paulus schrieb in Römer 8, ein Vers, den wir oft gern benutzen. Und es ist nichts Schlechtes. Manchmal so ein bisschen unangebracht, vielleicht die Zeitpunkt, in dem er gebracht wird. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Da ist ein Beschluss Gottes, da ist eine Absicht Gottes, das ist der Gedanke in diesem Vers. Und die, zu was sind wir denn berufen, das beschreibt er, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt. Das ist unsere Berufung, glücklich zu sein. Nie Tränen zu haben. Nie durch Täler zu gehen. Das steht nicht da, sondern das steht, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Bestimmung. Und wenn man so will, das, was wir heute machen, das Bibelverteilen und so, da, wisst ihr, das ist das Wesen von Jesus. Er will das. Er will die Herrlichkeit seines Vaters bekannt machen. Er will das. Ich will das nicht. Nee. Ich will mit meiner Sonnenbrille inkognito im Eiscafé sitzen und vielleicht die schlimmen Ungläubigen bestaunen. Ja. Das ist eher meine Neigung. Ich übertreibe da nicht. Das ist eher meine Neigung. Aber Jesus will die Herrlichkeit des Vaters bekannt machen. Und deswegen geht es für mich oft gar nicht mehr so darum, das reinzupuschen. Ihr müsst und ihr sollt und wir müssen mal wieder und wir sollen mal wieder und wir machen gar nichts. Das kommt für mich automatisch, wenn wir umgestaltet werden in das Bild von Jesus Christus. Weil Jesus kann nicht anders, wisst ihr. Jesus kann nicht anders. Als kehrt um und glaubt an das Evangelium, Leute. Das Königreich ist nahe. Das ist seine Botschaft. Deswegen sagt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und so bitten wir jeden, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und es kommt natürlich am besten durch ein Leben, das versöhnt wurde mit Gott. Wisst ihr? Durch das kommt es am besten. Und deswegen haben wir auch diese Phasen, dass wir umgestaltet werden. Wir werden geformt durch den Geist Gottes. Durch die Spannungen und die Krisen und die Fragen in unserem Leben. Ein Ausleger sagte, man beachte wohl die göttliche Zulassung, göttliches Geheiß, denn eine Zulassung, bei der sich Gott passiv verhält, passiv und einfach nur zuschaut, das hat mich sehr angesprochen, gibt es überhaupt nicht. Die Reformatoren, die kannten das nicht. Diesen Gott, der nur zuschaut. Also selbst im Leben von Hiob, ja, der Herr gibt dem Teufel den Freiraum, aber er gibt dem Teufel den Freiraum. Und es führt den Hiob letztendlich dazu, zum Schluss zu sagen, jetzt erst erkenne ich, ich habe gar nichts von dir gewusst. Nichts. Ein bisschen schon natürlich. Ich habe was von deiner Heiligkeit geahnt, von deiner Allmacht. Deswegen habe ich auch Opfer gebracht für meine Kinder, schreibt er im Hiob. Deswegen habe ich auch versucht, gerecht zu leben, rein zu leben. Aber jetzt erst, sagt er, erkenne ich zum Schluss seiner Leidenszeit. Und wie viele Leute waren dabei, die versucht haben, das zu erklären, wenn wir dieses Buch lesen. Wir lesen es gerade in der Mitarbeiterandacht. Wie viele waren dabei und jeder hat versucht, eine gute Erklärung zu bringen. Aber keiner kam auf die Idee, uns zu sagen, Hiob, wir wissen es auch nicht. Aber was wir tun ist, dann könnte das Buch ein bisschen kürzer gewesen sein. Ne? Was wir tun ist, wir sitzen neben dir. Und wir geben jetzt keine guten Tipps. Wir beten für dich und sind da. Wir reinigen deine Wunden. Wir erklären dir gar nicht, warum die Wunden da sind, weil wir es selbst nicht verstehen. Und auf dem Punkt, wir verstehen die Hand Gottes oft auch nicht, ihr Lieben. Verstehen wir nicht. Ich saß die Woche neben einem Mann, das versteht man nicht. Er bei einem Arbeitsunfall als 18-Jähriger seinen rechten Arm verloren, Unterarm. Und dann haben sie, dann später hat er geheiratet und das erste Kind kam und es war ein Frühchen gewesen, Hirnblutung bekommen, schwerst behindert. Wer versteht denn sowas? Also wenn ich da jetzt anfange und sage, also ich könnte mir schon vorstellen, warum. Nee, das kannst du auch nicht mit einem Buch wettmachen. Das ist ein Leben, dass der Mann dann plötzlich neben mir sitzt, der so alt wie ich, und sagt, Heinz, und Gott hat es wirklich gut gemacht in unserem Leben. Hat es so wunderbar gemacht. Hätte ich mir damals, sagte er, als der Stahlträger auf meinen Arm draufgefallen ist, nie vorstellen können. Nee. Aber Gott hat es so wunderbar gemacht in unserem Leben. Auch durch das Mädchen, das wir in unserer Familie haben. Aber das kann man nicht einfach so sagen, versteht ihr? Das ist Reifung. Das ist Reifung. Das ist nicht einfach instant. Deswegen ist produktives Element. Anfechtung kann den Menschen zur Sünde führen oder aber ein gestaltendes Element Gottes behalten. Eben, wenn wir ausgerichtet sind auf Jesus. Und wir lesen jetzt in der Offenbarung, dass sich manche Menschen auch abwenden. Also Not führt nicht immer zu Gott. Nicht immer. Im Gegensatz der Großteil der Menschen, die wenden sich ab, die kommen nicht zu Jesus. Und das ist dann praktisch, was wir im Jakobus hatten, ein Wirken, das unseren Glauben festigt. Es einfach festigt den Glauben. Das heißt, der Herr nimmt uns in die Schule und der Herr handelt. Und wenn der Herr handelt, dann wird es recht. Aber die Zeit, ihr Lieben, deswegen begann ich mit diesen Hilfsmitteln, die wir heute in dieser Welt haben, die Zeit bestimmt der Herr. Ansonsten wird es eine künstliche Tomate. Es sieht echt aus. Es ist alles drin, aber es schmeckt ekelhaft. Keine Reife. Nichts Natürliches. Schnell hochgepusht. Wie sie jetzt wieder zweifeln an den Tour de France fahren und. Wir können nichts dafür, das stimmt ja gar nicht. Natürlich können wir was dafür, weil ihr in dem Business seid, wahnsinniges Geld dafür verdient und genau wisst, wie das Ding läuft. Und dass dann ein Sportmediziner sagen muss, so ein Ritt darauf auf diesen Berg mit so einem Zeitabstand, das kann man schon vielleicht noch genetisch erklären, aber das muss dann schon alles optimal sein in dem Leben dieses Menschen. Die Ernährung muss optimal sein, die Gene müssen optimal sein und es gibt höchstwahrscheinlich die allerwenigsten, die das haben. Bei uns saß mal ein professioneller Radrennfahrer bei uns im Wohnzimmer. Der hat es nie geschafft in das Hauptteam, die bei der Tour de France fuhren. Und er wusste, warum er es nicht schafft. Weil er nicht lügen kann. Er kann die Mittel nicht nehmen. Und es ist grausam, wenn du das Zeug liest, dass man, da gibt es die Mittelchen, eben die gar keiner nach, die können auch gar nicht nachgewiesen werden. Da muss so viel Geld investiert werden. Und dann eben, dann wird gelogen bis zum geht nicht mehr. Und zum Schluss dann plötzlich sagt einer wie der Lance Armstrong, alle toben, sonst können wir es nie schaffen. Und dann sollst du noch erwarten, dass die Leute dir glauben. Dir, der du nicht für ein Butterbrot und ein Ei darauf fährst, sondern für jede Menge Moos. Und dann sollen sie dir glauben. Aha. Interessant, hey. Hättest du dir vielleicht eher überlegen müssen. Wisst ihr, das sind diese Dinge, Abkürzungen im Leben. Abkürzung, Abkürzung, Abkürzung. Aber die Spätfolgen, das kann dann katastrophal sein. Und in dem ist es anders. Anfechtungen haben eine reinigende Funktion und Kraft. Es gibt ein Leiden des Gerechten, das kein Verhängnis des Zornes Gottes ist, sondern eine Schickung der Liebe Gottes. Es gibt ein Leiden des Gerechten, das kein Verhängnis des Zornes Gottes ist, sondern eine Schickung der Liebe Gottes. Wir denken ja auch, oftmals kommt es, warum gerade ich? Was habe ich jetzt verbrochen? Und manches Mal ist vielleicht auch der Kurzschluss so im kurzen Denken, naja, die, wer weiß, was die auf dem Kerbholz hat, ne? Dass wir trauen es uns gar nicht öffentlich auszusprechen. Aber das die Liebe Gottes ist, die uns dann zu sich zieht. Und da merken wir, wie verbogen unser Denken ist mittlerweile, weil wir das gar nicht mehr denken können. Weil diese alten Botschaften, die gibt es nicht mehr. Letzte Woche bin ich in Rielingshausen vorbeigefahren, da hat der Hofacker gepredigt in diese Kirche für ein Jahr, glaube ich, oder eineinhalb Jahre hat er Zeit gehabt. Er ist mit 31 knapp gestorben. Und er war schwer krank, schwerst krank. Der konnte manchmal monatelang nicht aus dem Haus heraus. Nur bei Dunkelheit konnte sein Leben leben oft. Aber wenn er rausging und auf die Kanzel und predigen konnte, dann hat er von diesem allmächtigen, gewaltigen Gott gepredigt. Den niemand versteht, aber der ein Anrecht auf unser Leben hat. Und wenn er unser Leben benutzt, wenn er reinkommt in unser Leben formt und zu seiner Herrlichkeit benutzt. Das war alles. Und deswegen gibt es dieses Andachtsbuch, ich wollte einen Schrei für Jesus, das hat er mal so ausgeprägt in seinem Leben. Ich wollte einen Schrei für Jesus tun, für diesen allmächtigen Gott. Das ist die Tiefe dahinter. Ich gehe manchmal, wenn ich dort bin, gehe ich an das Grab hin, nicht weil ich so ein Grabgänger bin, aber das ist für mich oft so eine Erinnerung. Das ist eine gute Erinnerung. Darum geht's, Heinz. Das hilft mir manchmal. Darum geht's, wenn ich dort bin. Und die Kirche, die dort gebaut wurde in Rielingshausen, die war zu groß. Dann kam der Hofacker, dann war sie zu klein. Dann sind die Leute gelaufen 5-6 Stunden und haben Leitern mitgebracht, haben sie an die Kirchenmauer rangestellt und sind raufgekrabbelt, um ihn zu hören und zu sehen. Diesen schwachen Mann, den schon Teile von seinen Gliedmaßen amputiert wurden und er bestimmt blass war, weil er die ganze Zeit in seinem Zimmer verbracht hat und nicht braun gebrannt, gut aussehend, aber gewaltig, weil er geformt wurde von Jesus. Und er sich sagte, ob mein Leben jetzt 31 Jahre dauert, spielt überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, dass Christus zum Zug kommt. Und dass all das, was ich erlebe im Leben, auch die Dunkelheit in meiner kleinen Wohnung, dazu dient, mich näher an ihn ranzuziehen. Ich mache heute einen Fernseher an, mein iPad, mein Computer. Ich vertreibe mir die Zeit, ich muss einen Film schauen, ich muss Musik hören, ich kann das nicht aushalten. Aber es sind so diese Zeiten, ihr Lieben. Die Ausformung. Machen wir eine Pause und kommen dann wieder zusammen.